Hey, Matthias Schwem hier, dein Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Schön, dass du hier bist bei Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein und dass du vielleicht sogar noch heute einige Diamanten für dein Selbstbewusstsein finden wirst. Du weißt, bereits ein einziges für dich voll und ganz passendes Audio kann dein gesamtes Leben verändern. Und weil selbstbewusster das Leben sehr viel angenehmer und liebevoller ist, sind diese höher und damit Selbstbewusstseinswachstumszeiten optimal investierte Zeit in deine Zukunft. Diese Reihe besteht aus den Audiospuren meiner YouTube-Videos, die dich selbstbewusster machen sowie dich rund um Selbstbewusstseinsstärken informieren. Bereits kurz nachdem ein neues YouTube-Video erschienen ist, kannst du hier die Audiospur hören. So wie der stete Tropfen den Stein höhlt, stärken diese Rohdiamanten dein Selbstbewusstsein. Zum Glück sehr viel schneller. Keine Sorge, ein zu viel gibt es nicht. Und solltest du mal dabei einschlafen, kann das die Wirkungen sogar noch vertiefen. Meinen Hauptpodcast findest du auf selbstbewusstseinpodcast.de. So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Ja, ich möchte ein bisschen was dazu erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, Selbstbewusstseinstrainings anzubieten. Bei mir war es so, im Grunde, solange ich mich zurückerinnern kann, also schon im Kindergarten habe ich mich als unsicher erlebt, als Außenseiter. Und obwohl ich Freunde hatte, also wie andere auch, hatte ich oft das Gefühl, mich einsam zu fühlen, im Grunde grundlos, aber das war so mein Kerngefühl. Und ich hatte oft das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. So, und Bilder von damals, da wirke ich einfach sehr zurückgezogen, tendenziell schweigend. Und das hat mich damals schon belastet. So, es kommt ein größerer Sprung. So, mit 15 hatte ich das Gefühl, jetzt ist es einfach an der Zeit, was zu tun. Mit 15 war eine Zeit, die hat mich ganz besonders belastet, wie viele andere auch, Thema Pubertät und so weiter. Aber ich hatte vor allem das Gefühl, was mich am meisten belastet, das ist quasi meine Unfähigkeit, dann den Mund aufzumachen, wenn es um was Wesentliches ging. Also ich habe zum Beispiel die anderen Jungs sehr bewundert, die einfach auf den Mädel zugegangen sind und haben die irgendwie angequatscht. Ja, bei mir war es so, ich habe mir vorgestellt, das zu tun, habe es mir nochmal vorgestellt zu tun. Und falls ich es dann tatsächlich getan habe, nachdem ich innerlich so 2 Monate Anlauf genommen habe, dann habe ich versucht, so viel in einen Satz zu packen, dass ich irgendwas hingestottert habe, war, während ich das hingestottert habe, durch die Anspannung, durch die Hoffnung, durch die Angst und so weiter, hatte ich das Gefühl, ich werde knallrot, habe mich teilweise mitten im halb hingestotterten Satz umgedreht und ja, habe praktisch die Flucht ergriffen. Und dann war für mich klar, da bin ich jetzt so unten drunter durch, dass ich um dieses Mädel ab sofort einen riesen Bogen gemacht habe. Die wusste im Regelfall gar nicht, wie ihr geschah. Das ist mir Jahre später erst bewusst geworden. Und wie auch immer, dieser Kontakt war aus meiner Sicht für immer dahin. Also das war so ein ganz typisches Erleben in mir, so mit 15, 16. Mit 18 war es dann so, mir war klar, beruflich will ich auf jeden Fall Führungskraft werden, also auch ohne, dass ich das damals genau wusste, war so meine Vorstellung, mittleres Management, das klang irgendwie gut. Und mir war klar, Management oder Führungskraft heißt, ich muss in der Lage sein, den Mund aufmachen zu können, also sprich zu führen. Und von daher war ich entschlossen, selbstbewusster zu werden. Das Problem war nur, ich wusste nicht so wirklich, wie. Und ich habe dann damals so den ein oder anderen Kurs in der Volkshochschule besucht, wobei wirklich zum Thema Selbstbewusstsein gab es damals nichts. Also es gab so Kurse in Richtung Motivation, so teilweise, also so in Ansätzen. Und alles, was es gab, wobei es gab nur ganz wenig, hatte ich besucht. Und ich fing dann an, das ein oder andere Buch zu lesen. Eins, was mich sehr beeindruckt hat, nachhaltig beeindruckt hat, das war von Dale Carnegie, das Buch Wie man Freunde gewinnt. Und dieses Buch habe ich verschlungen. Das bedeutet, ich habe es also im Laufe mehrerer Jahre mehrfach gelesen. Also nach meiner Erinnerung 7 Mal komplett durchgearbeitet. Das bedeutete für mich, ich habe Dinge angemarkert, ich habe mir Dinge rausgeschrieben. Die goldenen Regeln von Dale Carnegie, die habe ich auswendig gelernt.
und habe dann einfach versucht, die Dinge umzusetzen. Was das Buch in mir immer bewirkt hat, war, es hat mich motiviert. Also nicht dauerhaft, es gab viele Tiefs, aber tendenziell war immer die Motivation da, weil ich war davon überzeugt, dass was da so in diesem Buch drinsteckt, das passt, das macht Sinn. Und wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann war mir klar, es klappt nicht, weil die Technik oder so nicht klappen würde, sondern mir war klar, ich muss da irgendwie an mir weiterarbeiten. So. Und irgendwann hatte ich einen ersten Kurs, ein erstes Training besucht, was eigentlich für Geschäftsleute gedacht war. Die meisten Teilnehmer waren so ab 35, 45 waren überwiegend Männer. Also es waren insgesamt ungefähr 36 Teilnehmer, überwiegend Männer, ein paar Frauen, fast alles Geschäftsleute, Außendienstmitarbeiter, Verkaufsleiter. Und ich mit meinen damals ungefähr 19, 20 Jahren war einer der Jüngsten. Also wir waren in meiner Altersklasse 2, 3. Dann kam lange nichts und dann ging es halt so mit 30, 35 los. Und am Anfang war ich von diesem Training enttäuscht, weil was ich mir erhofft hatte, erwartet hatte, das war insbesondere kritisches Feedback zu bekommen. Von wegen, das war aber schlecht, das musst du anders machen und so weiter. Und das kam gar nicht. Stattdessen kam was, womit ich nicht gerechnet hatte und wo ich am Anfang dachte, das taugt für mich gar nichts. Es kam nämlich positives Feedback. Also es gab nur positives Feedback und eins war zum Beispiel, ich hätte nett gelächelt. Und dann habe ich so zugehört und dachte, ja und? So, also was habe ich denn davon? War so mein erster Gedanke. Und wie auch immer, nach 2 oder 3 von insgesamt 14 Abenden, habe ich gemerkt, es verändert sich was in mir und das hat mich einerseits überrascht, andererseits total gefreut. Also ungefähr am 2., 3. Abend hatte ich das Gefühl, heim zu schweben, weil ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich endlich das, was ich gebraucht, was ich gesucht habe. Wobei kurze Zeit später ist mir bewusst geworden, dass wenn dieses Training rum sein wird, im Grunde genommen, das war zumindest meine Befürchtung, alles wieder beim Alten sein wird, weil da wird dann keine Gruppe mehr sein, wo es positives Feedback gibt. Zu dieser Gruppe, zu diesem Training hat insbesondere gehört, dass man an jedem der 14 Abende vor der Gruppe stehen musste, eine halbe Minute, eine Minute, was sich sehr kurz anhört, wo ich damals dachte, was soll denn eine halbe Minute bringen? Aber wo ich am 2., 3. Abend eben gemerkt habe, das bringt unheimlich viel. Also überhaupt mal die Überwindung vor die Gruppe zu gehen. Das waren ja deutlich mehr als in der normalen Schulklasse. Es waren ja erwachsene Menschen, wobei ich war auch schon erwachsen, aber mit 19, 20 habe ich mich jetzt gemessen an den 40-Jährigen ja, jugendlich gefühlt. Und worauf ich mich ab dem 2., 3. Abend immer gefreut hatte, das war das positive Feedback zu bekommen, wobei gleichzeitig war so bei mir ein Fragezeichen immer noch, fehlt da nicht das Wesentliche, sprich das negative Feedback, weil Schule, ja, die Fehler werden gezählt sozusagen. Viele Fehler, schlechte Note und so weiter. Hat man die Fehler vergessen, gibt es eine gute Note. Und in diesem Training eben positives Feedback. Irgendwann habe ich gemerkt, egal wie die Methode ist, entscheidend ist, dass es für mich wirkt. Und ich habe gemerkt, ja, es wirkt. Und wie gesagt, damals kam dann die Befürchtung in mir auf, dass danach wieder nach einer Weile alles beim Alten sein könnte, wenn ich so weitermache wie gehabt. Und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, nämlich ich suche mir eine Möglichkeit, wie ich reden kann nach diesem Training. Wollte ich auch tun. Das Problem war, ich war 19, 20. Wo hätte ich reden können? Wo hätte ich reden sollen? Ich habe dann natürlich, wie ich es oft gemacht habe, Bücher dazu gelesen. Ein Psychologe, der hat zum Beispiel in diesem Buch geraten, man möge sich in einem Verein in den Vorstand wählen lassen, sodass man da dann so, Versammlungen, Mitgliederversammlungen führt und so. Klang irgendwie nicht sehr motivierend, so mit 19 Vorstand, Vorstandsarbeit, also so, wie auch immer. Das war so eine Idee, die habe ich zwar aufgeschrieben, aber so an 117. Stelle oder sowas. Ich hatte gelesen, dass es in London sowas gibt wie Speaker's Corner, wo es üblich ist, da gehen Leute hin, stellen sich auf einen umgedrehten Kasten Bier und erzählen los. Ja, London war ein bisschen weit weg. Mit dem Englisch hätte ich mir auch ein bisschen schwer getan. Also es war zwar auch eine Idee, die mich irgendwie so angesprungen hat, aber auch eher so unter geht nicht, geht für mich nicht. Und so habe ich ein, zwei Jahre lang diese Frage immer wieder bemüht und auf einmal kam so eine Teilantwort. Ja, ich hatte damals dann angefangen zu studieren und da standen irgendwann Wahlen an zum Fachschaftsrat. Ja, Fachschaftsratsmitglied, so ähnlich wie Klassensprecher in der Schule. Und zumindest so wie bei mir in der Klasse damals, tendenziell keiner will es tun, weil man muss ja was tun, man muss ab und zu reden. In meinem Fall hätte das bedeutet, reden müssen. Reden dürfen vor 400 Studenten, wir waren 400 Erstsemester. Und ich hatte unheimlich viel Angst und dachte, ja, weil so die Hoffnung, wenn ich es schaffe, vor 400 Studenten mich vorne hinzustellen und eine kurze Rede zu halten, dann wachse ich. Also habe ich mich aufstellen lassen, habe mich bereit erklärt, mich gegebenenfalls wählen zu lassen, wurde gewählt. Durfte, musste dann ab und zu vor 400 Studenten eine Rede halten, hatte davor tierische Angst. Hatte währenddessen keine Angst, weil ich war so im Reden drin. Wenn ich fertig war, wusste ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Kam aber offenbar ganz gut an, wurde mir zumindest von den Studenten gesagt, die ich kannte. Habe ich aber trotzdem angezweifelt, weil für mich war klar, so wirklich gut kann ich nicht sein. Aber für mich war wichtig zu trainieren. So, eine kurze Zeit später standen Wahlen zum Fachbereichsrat an, wo man dann vor allem mit Professoren zu tun hat. Und ich dachte, naja, wenn schon, denn schon. Habe mich auch da zur Wahl gestellt, wurde auch da gewählt. Durfte jetzt also hin und wieder in einer Runde von 3, 4 Studenten und 10, 12 Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern an Diskussionen teilnehmen. Wieder eine große Herausforderung, hat mir wieder ein bisschen gebracht, aber ich hatte das Gefühl, es fehlt noch was, fehlt immer noch was Wesentliches, weil Reden vor allen Studenten war vielleicht alle 2 Monate mal der Fall, Fachschaftsratssitzungen, was weiß ich, alle 6 Wochen eine halbe Stunde und da habe ich vielleicht 1, 2 Minuten gesprochen, also gefühlt effektiv viel zu wenig Sprechzeit. Ja, und dann kam ja wieder der Zufall zu Hilfe. Ich hatte mich damals anstelle der Bundeswehr auf 10 Jahre Ersatzdienst verpflichtet, Sanitätsdienst. Also ich bin am Wochenende so mit dem Köfferchen dann auf Sportveranstaltungen gegangen, Wandertage. Und für den Fall, dass da Hilfe gebraucht wurde, habe ich dann eingegriffen. Und außerhalb der regulären Dienstzeit wurde dann damals händeringend ein Erste-Hilfe-Ausbilder gesucht. Keiner wollte es tun und ich dachte, ja, das ist meins. Erste Hilfe, so der Gedanke hat mich zwar nicht direkt begeistert, aber ich dachte, da kann ich immer wieder vor der Gruppe stehen, da muss ich immer wieder vor der Gruppe stehen und zwar stundenlang. Und so die Hoffnung, wenn ich das eine Weile getan haben werde, wird mein Selbstbewusstsein weiter wachsen, war der Fall. Und das war dann für mich im Nachhinein betrachtet ein ganz wichtiger Schritt. Also wenn ich jetzt noch mal kurz zusammenfasse, für mich waren so die wichtigsten Schritte am Anfang die, dass ich mich einfach meiner Angst gestellt habe. Und zwar der Angst, die ich unbedingt überwinden wollte, nämlich vor Menschen zu reden. Viele in meinem Umfeld haben mich damals gar nicht verstanden, weil aus deren Sicht war ich selbstbewusst, was ich im kleinen Rahmen, im Rahmen von Freunden, ja, durchaus war, aber wie 1, 2, 3 Fremde dabei waren, war es im Regelfall so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe nichts mehr zu sagen, sozusagen. Und habe mich eben genau diese Angst gestellt, habe mir Situationen gesucht, wo ich dann gezwungen war, im Angesicht meiner Angst reden zu müssen. So habe ich es am Anfang erlebt und nach einer Weile habe ich es dann erlebt, als reden zu dürfen. So, und das war gewissermaßen so im Rückblick betrachtet, so sehe ich es, mein wichtigster Teil in meiner Trainerausbildung, wenn der in einem gewissen Sinne auch mit der Art von Trainer, der ich heute bin, wenn das auch damit wenig oder gar nichts zu tun hatte, zumindest fachlich, aber was es mir gebracht hat, das war, dass ich einfach gelernt habe, mich vor Menschen zu stellen. den Mund aufzumachen. Und gerade in den Erste-Hilfe-Kursen konnte ich halt sehr gut lernen, wie es wirkt. Also so ein Beispiel, Druckverband. Ja, kennt jeder, der mal irgendwann Führerscheinkurs gemacht hat, Erste-Hilfe-Kurs. Und was ich gemerkt habe, also vor allem auch, weil da, wo ich die Kurse damals gemacht habe, der Ausländeranteil relativ hoch war, also der Ausländeranteil, der kaum Deutsch gesprochen hat, wohlgemerkt, wenn ich nicht glasklar angeleitet hatte und der Erste, der das machen sollte in der Gruppe, das falsch gemacht hat, dann hat sich das durch die ganze Gruppe durchgezogen. Ich konnte sozusagen bei jedem Teilnehmer korrigierend eingreifen. Das war so die Erfahrung am Anfang. Und dann habe ich irgendwas davon gehört, dass man darauf achten sollte, dass eben gerade der Erste es möglichst gut macht, sodass der Zweite es möglichst gut macht und so weiter. Das war so ein ganz wichtiger Lernschritt. Und das war so ein Prinzip, was ich mir da dann angeeignet hatte. So, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Zusammengefasst?
Genau, ja. Habe es zusammengefasst. Ja, aus den Resultaten, aus den Erfahrungen habe ich dann in einem gewissen Sinne einen Beruf gemacht. Erstmal, weil ich wollte weiter wachsen. Und wieder ein Buch hatte mir damals einen Impuls gegeben von einem, der Versicherungen verkauft hat im Außendienst, der sehr finanziell erstmal kaum über die Runden kam, nicht weil er in diesem Bereich nicht hätte gut verdienen können, sondern weil er auch sehr unsicher war, weil er kaum den Mund aufgemacht hat oder schlimmer noch, weil er so viel Angst hatte, eben kaum Termine gemacht hat. Und wer im Außendienst vom Verkauf lebt und kaum Termine macht, wer wüsste das besser als du mit deinen vielen Jahren im Außendienst und im Verkauf, Verkaufstraining, der verdient halt nichts. Und er hat sich das dann damals entschlossen, dass er für 3 Monate in eine Region umzieht, von der es hieß, dass Verkauf dort fast unmöglich wäre, weil da nur Leute wohnen würden mit wenig Geld oder mit viel Geld, die aber niemanden die Tür aufmachen. Und er hat beschlossen, das macht er. Das ist sozusagen sein Hardcore-Training. Und wenn er die 3 Monate dort hungertechnisch übersteht, dann heißt es, er hat es geschafft, hat er gemacht. Und das hat mich eben sehr inspiriert. Und ich habe beschlossen, ja, will ich auch. Außendienst will ich. Und damals war es so, ich wäre bereit gewesen, Staubsauger im Außendienst zu verkaufen. Sehe ich auch heute noch so, weil ich dachte immer, wer in der Lage ist, Staubsauger im Außendienst zu verkaufen, also wer an die nächste Tür geht, klingelingeling, sinngemäß, Tag hier, toller Staubsauger, Sie möchten bestimmt 2 davon kaufen. Wer das schafft, der ist A, wird selbstbewusst, das war meine tiefe Überzeugung, und B, wer das schafft, der wird niemals in diesem Leben arbeitslos werden, weil gute Verkäufer werden immer gesucht. Also das war die Idee. So, in meinem Fall fing ich jetzt nicht mit Staubsaugern an, sondern mit Lebensversicherungen. Eine kurze Weile später waren es dann Bausparverträge. Und was habe ich für Erfahrungen gesammelt? A, das Telefon, das nackte Telefon kann unheimlich viel Angst machen. So, das war sozusagen die erste Hürde, die es zu überwinden galt, die Angst vor dem Telefon, genauer gesagt, die Angst, der andere am Ende vom Telefon könnte einem anbrüllen. Das war so meine große Angst, ist mir nie begegnet nach meiner Erinnerung. Manchmal habe ich eine Woche gebraucht, um endlich wieder so weit zu sein, das Telefon in die Hand zu nehmen, die Nummer zu wählen, zu hoffen, dass niemand dran ist, was natürlich keine gute Strategie ist. Irgendwann war dann die Quote, dass ich angerufen habe, dass jemand dran war, war gestiegen. Die nächste Hürde war dann, ich hatte zwar einen Termin, kam hin, aber es war entweder niemand da oder es war nur die Oma da, die von nichts wusste und natürlich keine Lebensversicherung mehr gebraucht hat. Oder es war gerade eine Party und die mich eingeladen hatten, hatten ganz vergessen, dass sie da ja gar keine Zeit haben und so weiter. Naja. Hat eine Weile gedauert und auf einmal ging es dann los, dass tatsächlich Verkaufstermine stattgefunden hatten. Und irgendwann habe ich meine erste Lebensversicherung verkauft, weiß ich noch sehr genau, es war eine Putzfrau, mit der ich längere Zeit in Kontakt war. Und ich bin heimgeschwebt. Hat mir zwar unterm Strich nicht viel Geld gebracht, aber ich bin heimgeschwebt, erster Verkauf. Und mir war klar, was einmal geht, geht zweimal. So, jetzt springe ich. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, Lebensversicherungen sind für mich durch, Bausparverträge sind für mich durch, nicht im Sinne von taugt nichts, aber ich habe einfach mental eine weitere Herausforderung gebraucht. Dann waren irgendwann Baufinanzierungen dran. Also ich hatte mich spezialisiert darauf, auf Beratungen hinsichtlich Baufinanzierungen und habe mir diese Beratungen separat bezahlen lassen. Also war einer der ersten Baufinanzierungshonorarberater in Deutschland. Wurde dann insbesondere unter Klientel empfohlen, was in dieser Sparte als sehr schwierig, als sehr anspruchsvoll gilt, nämlich unter Lehrern, was mich sehr gefreut hat. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, da fehlt immer noch was. Und dann habe ich beschlossen, die Immobilien verkaufe ich gleich mit. Wurde also Immobilienmakler. Fing dann gleichzeitig ungefähr an, Häuser, also erstmal ein eigenes Haus, später dann auch fremde Häuser teilweise zu renovieren, abzureißen. Also hatte eine Abrissfirma gegründet, habe ein Fuhrunternehmen mitgegründet und all das, was ich jetzt so erzählt habe, hat sich ungefähr in 5-6 Jahren abgespielt. Das heißt, ein halbes Jahr, ein Jahr und dann war die Luft raus im Alten, dann kam was Neues, aber meistens in der Form, dass ich das Alte noch irgendwie mitgemacht habe. So nach ungefähr 6 Jahren in der Selbstständigkeit war klar, jetzt das Nächste, was jetzt kommt, das ist das, was ich dauerhaft machen will. So. Und ich hatte keine Ahnung, was das sein wird. Ich wusste nur, ich habe keine Lust mehr da sozusagen wild rumzuprobieren. Interessanterweise hat es mich in den Jahren davor eigentlich nie interessiert, ob ich mit etwas Geld verdient habe oder ob ich draufgelegt habe. Also es hat irgendwie gepasst. Das eine hat das Nächste finanziert. Das waren rote Zahlen, aber das Übernächste kam wieder Geld. So. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil lange war ich davon überzeugt, das, was ich tue, muss ganz viel Geld bringen. Und dann habe ich aber manchmal erlebt, ich habe Dinge getan, von denen ich wusste, die bringen gar nichts. Und habe gestrahlt sozusagen, habe andere Dinge getan, von denen ich wusste, es könnte mir viel Geld bringen. Und habe es manchmal einfach links liegen lassen. Also ein Vertrag, der unterschriftsreif war, wo ich wusste, der Kunde wartet, dass ich komme, der will unterschreiben und dann habe ich Summe X verdient, habe ich manchmal so lange rausgezögert, bis der Kunde dann gesagt hat, also sie brauchen nicht mehr zu kommen, ich habe das woanders gemacht. Hat mich einerseits geärgert, andererseits war ich irgendwie entspannt und wiederum andererseits habe ich es nicht verstanden, weil das war Geld, was ich mir eigentlich schon erarbeitet hatte. Aber worauf ich warum auch immer verzichtet hat, aber nicht, weil meine Portokasse so gut gefüllt gewesen wäre, sondern ich habe es nicht verstanden, warum ich drauf verzichtet habe. So, die Entscheidung war, ich ziehe mich in mein Büro zurück und finde jetzt heraus, was ich wirklich will und das tue ich. Und ich dachte, naja, so eine Woche, 2 Wochen wird es schon brauchen. So, ich lag knapp daneben, also ich habe ungefähr 3 Monate gebraucht, bis ich eine Idee hatte, eine Idee. Und die Idee war, so die Waage des Konzepts, des Konstrukt war, ich will auf jeden Fall mit Menschen arbeiten und ich will vor Menschen arbeiten. Also durch die ersten Hilfekurse, die ich zum damaligen Zeitpunkt schon seit 6-7 Jahren gemacht habe, wusste ich, es macht mir unheimlich viel Spaß, Menschen was rüberzugeben, wobei erste Hilfekurse sind mentalen her nicht sehr anspruchsvoll, aber hat mir Spaß gemacht vom Prinzip her und eben mit und vor Menschen. Die Frage war nur, vor welchen Menschen und mit was? So eine Idee war Rettungsdienstfortbildung, also mittlerweile war ich auch Rettungssanitäter, habe ich noch ganz vergessen. Bin mittlerweile einige Jahre lang nebenberuflich Rettungsdienst gefahren, hatte dann damals überlegt, Medizin zu studieren, um dann eventuell Rettungsdienstfortbildungen anzubieten und so weiter. Aber letzten Endes, die Idee wollte irgendwie nicht kommen, aber ich war fest entschlossen, am Ball zu bleiben. Und dann, das weiß ich noch sehr genau, saß ich im Auto, war auf dem Weg zu einer Erste-Hilfe-Ausbilder-Fortbildung und plötzlich war die Idee da, ich biete ein Selbstbewusstseinstraining an. Und zwar genauso eins, wie es mir als 18-Jähriger gewünscht hätte und so, wie es das damals aber noch nicht gab. Das war die Idee. Selbstständig war ich ja sowieso, Räume hatte ich sowieso, mehr Raum damals, als ich gebraucht hätte. Also habe ich beschlossen, ich biete ein Selbstbewusstseinstraining an. Problem war, die Kassen waren leer. Und das, wovon ich jetzt rede, war ungefähr 1996. Das heißt, das Internet gab es zwar schon, aber wer nicht irgendwo an der Uni war, der hatte davon im Regelfall noch nie was gehört. Und selbst die, die an der Uni waren, hatten im Regelfall mit dem Internet noch nichts zu tun. Also ich hatte vielleicht davon gehört, weiß ich nicht, aber Internet war, wenn überhaupt, so eine Spinnerei damals für Akademiker quasi. So, insofern war die Frage, wie gewinne ich Teilnehmer für etwas, was niemand kennt. Selbstbewusstseinstrainings gab es nach meinem Kenntnisstand damals noch nicht. Und die Strategie war, ich biete das Selbstbewusstseinstraining an der örtlichen Volkshochschule an, die das auch noch nicht im Programm hatte, die aber die Idee prinzipiell gut fand. Und ich dachte, wenn es klappt, also wenn die Volkshochschule Teilnehmer gewinnt, dann biete ich es im nächsten Schritt in eigenen Räumen an, in Eigenregie. Und so habe ich es dann auch gemacht. Das war dann der Start in mein erstes Selbstbewusstseinstraining. Das war im Januar 97. Sowas wie Kommunikationstrainerausbildungen gab es damals praktisch noch nicht. Also kein Hahn hat danach gekräht damals, ob man eine Trainerausbildung hat oder was auch immer. Wobei der Beruf des Kommunikationstrainers war auch im Wesentlichen noch unbekannt, da der Selbstbewusstseinstrainer sowieso. Also wenn ich damals erzählt habe, was ich tue, gab es drei Fragen. Die erste, also wenn ich gesagt habe, ich bin Selbstbewusstseinstrainer, die erste hieß, hä? So, und die zweite hieß, wer braucht denn sowas? Und die dritte hieß, kann man davon leben? So, es hat ein paar Jahre gedauert. Was ich noch weiß ist, im Jahr 2006 gab es in Google 552 Einträge Selbstbewusstseinstraining. Ich war damals der Einzige, der Trainings angeboten hat. Die meisten Begriffe waren entweder von meiner Internetseite oder von einigen wenigen, die so gewitzelt hatten, so, mach doch mal ein Selbstbewusstseinstraining. So. Also gab es noch nicht als Dienstleistung. So, jetzt bin ich gerade hängen geblieben. Ja, okay. Also es gab noch keine Trainerausbildungen. Insofern, für mich war klar, ich werfe sozusagen in den Topf das, was ich als Kompetenz habe. Ich hatte einige Jahre lang Erfahrung als Erste-Hilfe-Ausbilder. Ich hatte einige Jahre Erfahrung als Rettungsdienst. Also ich wusste, wie man mit Angst zum Beispiel umgeht, mit traumatisierten Menschen. Aus eigenem Erleben wusste ich, wie man sich eben Angst stellen kann, Redeangst. Ich hatte viele Verkaufstrainings besucht, also speziell auch Verkaufstrainings in Bezug auf Kaltakquise, also wie gehe ich auf Menschen zu, die mich gar nicht erwarten, die mich nicht kennen und die vielleicht erstmal gar nicht auf die Idee kämen, überhaupt eine Immobilie oder was auch immer, einen Bausparvertrag, Versicherung kaufen zu wollen. Und wie fasziniere ich die Leute, sodass die dann, wenn es eben passt, ein Produkt kaufen. So, das war also die Idee. Und so habe ich mein erstes Selbstbewusstseinstraining maßgeschneidert mit der Zielsetzung, dass ich an jedem Trainingsabend, also damals war es so, ein Selbstbewusstseinstraining ging über 6 Wochen, genauer gesagt über 6 Abende, ein Abend pro Woche. Ich habe also den ersten Abend konzipiert, habe die Teilnehmer dann gefragt, wie ihnen das so gefallen hat, was sie sich noch wünschen. Hatte jetzt eine Woche Zeit, den zweiten Abend zu konzipieren, eine Woche später. Und nach 6 Wochen wusste ich dann, wie mein Selbstbewusstseinstraining geht. Und nach diesen 6 Wochen habe ich das Training auseinandergebaut mit der Fragestellung, was hat wirklich gewirkt und was hat vielleicht Spaß gemacht, aber nicht wirklich gewirkt. Und Letzteres habe ich eher weggelassen. Und von Ersteren habe ich dann versucht, mehr dazu zu tun. So, großer Zeitsprung. Mittlerweile sind also 17 Jahre vergangen. Ich habe Trainerausbildungen belegt, biete seit Jahren selbst Trainerausbildungen an, habe vieles kennengelernt, vieles, was wunderbar wirkt, anderes, was sein Geld nicht wert war. Und mein Prinzip war und ist, dass ich jeweils genau das anbiete, von dem ich glaube, A, es macht für den, der vor mir sitzt oder der gerade im aktuellen Training ist, Sinn. Es passt für ihn, sprich, dass die Schritte nicht zu groß und nicht zu klein sind. Und C, dass es vor allem jetzt ansteht für diesen Menschen. Und dann biete ich aus dem Riesenfundus, den ich mittlerweile habe, für diesen Menschen eine Technik an. Gleichzeitig aber auf eine Art und Weise, dass alle, die in diesem Training mit drin sind, auch was davon haben. Und so geht das dann sozusagen, so entwickelt sich dann ungefähr ein typisches Selbstbewusstseinstraining. So, das heißt, heute sind die Selbstbewusstseinstrainings, die ich anbiete, maßgeschneidert für jeden Einzelnen und gleichzeitig für die Gruppe. Diese Art von Trainingsstil oder von Trainerstil gibt es meines Wissens fast nirgends. Kaum einer tut das so. Die meisten sind entweder, weil sie von der Organisation sozusagen in Beschlag genommen werden, daran gebunden, dass sie eine Art Tagesordnung abarbeiten, also dass sie einen Leitfaden abarbeiten und ein Persönlichkeitstraining, ein Selbstbewusstseinstraining kann meines Erachtens nie an der Tagesordnung, an einem Curriculum gemessen werden, sondern immer nur an der Wirkung auf die Teilnehmer, die gerade da sind. Und als Beispiel, in einem Training ist vielleicht ein Student, der gezielt an seiner Angst vor der mündlichen Prüfung arbeiten will. Gleichzeitig ist da vielleicht ein stellvertretender Verkaufsleiter, der seit 10 Jahren darauf hinarbeitet, endlich die Nummer 1 zu werden. Und gleichzeitig ist vielleicht eine Mutter dabei, die die Kindererziehung so weit hinter sich gebracht hat, die früher berufstätig war, die wieder berufstätig werden möchte, aber entweder gibt es das Berufsfeld so gar nicht mehr oder meinetwegen damals gab es dort das Internet noch nicht, sie selbst hat keine Zeit gefunden, sich ins Internet einzuarbeiten, möchte möglicherweise heute auch gar nicht im Internet arbeiten, aber sie möchte arbeiten, weiß aber gar nicht, was oder wie. So, und so kann man sich jetzt noch viele weitere Teilnehmer vorstellen mit unterschiedlichen Zielen, mit unterschiedlichen Wünschen. Und im Regelfall ist es so, auch wenn die Gruppe vermeintlich sehr heterogen zusammengesetzt ist, dass nach einem Wochenende, also die meisten Trainings, die ich anbiete, dauern ein Wochenende, dass jeder das Gefühl hat, boah, das war wie maßgeschneidert für mich. Und gleichzeitig konnte man von jedem Einzelnen in der Gruppe eben profitieren. So, das ist jetzt sozusagen ein großer Überblick. Ja, wie kam ich zu dem, was ich heute tue und wie ungefähr tue ich das, was ich heute tue. So.
Danke.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war eine Folge von Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein mit Matthias Schwem, dem Pionier in Sachen Selbstbewusstsein stärken seit über 24 Jahren. Abonniere auch meinen Hauptpodcast jetzt gleich auf selbstbewusstseinpodcast.de. Denn je stärker dein Selbstbewusstsein, desto stärker und erfüllter ist dein Leben. Selbstbewusstseinpodcast.de